NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe steht die Frage, ob und wie wir dem Altern ein Schnippchen schlagen können. Wie dafür Ausdauersport und Krafttraining richtig kombiniert werden. Unbehandelter Burnout unser Leben verkürzen kann. Und ein Interview mit dem Kölner Gerontologen, Professor Ralf-Joachim Schulz, zur verbesserten medizinischen Therapie im Alter. Außerdem, wie kann das Fliegen klimaschonender stattfinden? Ein Baumgleiter aus dem Dschungel war neben dem Affen auch ein Vorfahre des Menschen. Straßenlärm durch Begrünung lindern, eine Hamburger Fachtagung zeigt die begrenzten Möglichkeiten. Im Durchblicker geht es schließlich um die Wiedereinbürgerung des Bibers in Deutschlands Südwesten. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Hamburg ist ein Zentrum der Klimaforschung und des Flugzeugbaus. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Meteorologie und des Instituts für die Physik der Atmosphäre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen suchen gemeinsam mit der Technischen Universität Hamburg nach Lösungen bei der Optimierung von Lufttransportsystemen. Wie können zum Beispiel die Emissionen der Flugzeuge verringert werden? Weltweit steigt der Flugverkehr. Die modernen Triebwerke verbrennen das Kerosin zwar effizienter und sind sparsamer. Kondensstreifen jedoch bilden sie immer und die tragen zur globalen Klimaerwärmung bei. Wie durch anderes Fliegen die Klimawirkung abgemildert werden könnte, erklärt Ursula Storosen.
Fliegen gehört zur modernen Industriegesellschaft. Ohne die schnellen Verbindungen von A nach B kein effektiver Handel, keine Politik, kein Wachstum. Die grenzenlose Freiheit über den Wolken hat allerdings auch Tücken. Flugzeuge emittieren Schadstoffe und tragen damit zum Klimawandel bei. Auch wenn sich da in den letzten Jahrzehnten viel getan hat, sagt Volker Gollnick, Professor für Lufttransportsysteme an der TU Hamburg.
Man muss dabei im Hinterkopf behalten, dass seit dem Auftreten der Turbojet-Antriebe der Kraftstoffverbrauch der modernen Triebwerke um über 70% zurückgegangen ist.
Obwohl die Menschen immer mobiler würden und der Luftverkehr ständig zunehme, sei das Flugzeug heute, bezogen auf den einzelnen Passagier, eines der umweltfreundlichsten Transportvehikel. Aber, so Volker Gollnick, manches könne man noch verbessern.
Was wir hier in den letzten Jahren zusammen mit den Klimaforschern erarbeitet haben, sind Prozeduren, wie man durch etwas anders fliegen noch mal ganz erheblich einen Beitrag leisten kann, um die Klimawirkung des Luftverkehrs noch positiver zu gestalten.
Daran forschen interdisziplinäre Expertenteams, sagt Volker Greve, Professor für Klimawirkung des Luftverkehrs am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Jetzt haben die Wissenschaftler herausgefunden, nicht nur die Treibhausgase CO2 und Stickoxid beeinträchtigen das Klima, sondern auch die weißen Kondensstreifen, die sich in kalter Luft bilden.
Also der Wasserdampf, der während eines Fluges emittiert wird, bildet je nach meteorologischer Situation Kondensstreifen. Und der eine Punkt ist, dass ja Wasser in diesen Kondensstreifen ist. Und Wasser nimmt also die Wärmestrahlung vom Boden auf und reflektiert die sozusagen, hat also einen Treibhauseffekt.
Besonders problematisch wird dieser Effekt, wenn in einer Region sehr starker Flugverkehr herrscht. Dann bilden sich fast zeitgleich jede Menge Kondensstreifen und formieren sich zu Wolkenverbänden, dicht wie eine Decke. Die reflektieren die von der Erde abstrahlende Wärme wieder zurück zur Erde und führen so zu einem massiven Erwärmungseffekt, sagt Volker Greve.
Das sind relativ kleine Gebiete, so im Schnitt 150 Kilometer lang, vielleicht ein paar hundert Meter dick. Das heißt, für eine Flugstrecke von München nach New York, 6000 Kilometer, ist es ein relativ kleines Gebiet und man kann es relativ leicht umfliegen. Und man hat dann ganz, ganz geringe Zusatzkosten, weil man ein bisschen mehr Treibstoff verbraucht, aber man hat einen Rieseneffekt in der Klimawirkung, weil man die Kondensstreifen vermeidet.
Geringe Zusatzkosten, viel Klimaschutz. Und auch durch nur wenige hundert Meter niedrigere Flughöhen könnte man Treibhausgase deutlich verringern, ergänzt Volker Gollnick.
Wenn man niedriger fliegt, dann erzeugt die Strömung der Luft rund um das Flugzeug, um die Oberfläche, mehr Reibung. Ich muss diesen Widerstand, den diese Reibung erzeugt, überwinden. Dazu brauche ich mehr Schub und das kostet mich ein wenig mehr Sprit.
Auf den ersten Blick ein Widerspruch, Denn mehr Flugbenzin bedeutet auch mehr CO2-Emissionen, so der Luft- und Raumfahrtingenieur.
Aber die anderen Emissionen, wie eben die Gefahr der Kondensstreifenbildung oder aber Stickoxidemissionen, die zum Ozonabbau in großen Höhen führen, werden vermieden. Und damit habe ich eine insgesamt bessere Klimabilanz.
Bislang haben die Fluggesellschaften wenig Interesse an der Umsetzung der neuen Forschungsergebnisse gezeigt. Denn die kosten mehr Flugbenzin und damit mehr Geld. Und die Fluglinien befinden sich im harten Kampf um Dumpingpreise. Fatal für den Klimaschutz, resümiert Volker Gollnick.
Wenn man so etwa 5% mehr Betriebskosten akzeptieren täte, die sich dann auch im Ticketpreis wieder niederschlagen, könnte man den Temperaturanstieg der Atmosphäre um etwa ein Drittel dämpfen. Und ich finde, das ist eine fantastische Relation.
Dem Klima käme es auch zugute, wenn die Flugzeuge etwa 100 Stundenkilometer langsamer fliegen würden. Das würde Emissionen und Benzin einsparen, wäre für die Geschäftsbilanz der Fluglinien aber auch nicht optimal.
Nur wenn ein Flugzeug in der Luft ist, verdient es Geld, wenn es nämlich Passagiere transportiert. Ich muss die Fluggeschwindigkeit so anpassen, dass ich einerseits möglichst schnell zwei Städte miteinander verbinde, andererseits aber auch möglichst viele Städteverbindungen durch ein Flugzeug realisieren kann über den gesamten Tag.
Wie stark der Flugverkehr und damit die Emissionen in den nächsten 10, 20 Jahren zunehmen werden, ist im Foyer des Zentrums für Luft- und Raumfahrt an der TU Hamburg auf einem überdimensionalen Globus dargestellt. Rote Felder zeigen starke, gelbe Felder schwache Emissionen.
Man sieht hier zum Beispiel sehr schön über Europa sehr viele dunkle Felder, wohingegen unten im afrikanischen Raum die einzelnen Kataster relativ hell, eher gelblich sind.
Wo die Emissionen zunehmen werden, hat allerdings keinen Einfluss auf die Klimaentwicklung im jeweiligen Gebiet, ergänzt Volker Greve aus Oberpfaffenhofen.
Es wird sich generell das Klima erwärmen, das wird dann auch bei uns Auswirkungen haben, das wird in den Tropen eine Auswirkung haben. Das heißt, das lässt sich nicht auf eine Region reduzieren, sondern das ist wirklich ein globales Phänomen.
Ursula Storost über besseres Fliegen zum Schutz des Klimas. Willkommen zum Schwerpunkt dieser Sendung. Können wir dem Altern ein Schnippchen schlagen? Die deutsche Gesellschaft altert und zugleich steigt auch die Lebenserwartung an. Ein Blick auf die Bevölkerungspyramide. Schon heute gehört jeder fünfte Bürger der Generation 65 plus an. Im Jahre 2050 werden laut Berechnungen des Statistischen Bundesamtes über 30% der Menschen 65 Jahre oder älter sein. Ein heute in Deutschland geborenes Mädchen kann 83 Jahre, ein Junge 78 Jahre erwarten. Das Alter ist Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Herzschwäche oder auch Diabetes. Sportliche Aktivitäten können dies abmildern. Sport macht fit und hält jung. Dennoch fehlten bislang wissenschaftliche Erkenntnisse, welcher Sport die beste Option ist, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen oder ihren Verlauf zumindest zu mildern. Eine Studie aus dem Saarland bringt jetzt Aufschluss. Die Wissenschaftler wurden für ihre Erkenntnisse mit dem Wilhelm P. Winterstein-Preis der Deutschen Herzstiftung ausgezeichnet. Lutz Reit mit den Einzelheiten.
Ausdauersport wie Joggen, Schwimmen oder Radfahren macht fit und hält jung. Im Grunde eine Binsenweisheit. Doch bislang fehlte der konkrete Nachweis dafür, zumindest aus medizinischer Sicht und vor allem auf zellulärer Ebene. Wie konkret Ausdauersport auf Körperzellen wirkt und inwieweit es die Alterung der Zellen bremsen kann, hat eine Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg untersucht. Forschungsleiter ist der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Dr. Christian Werner.
Ein wesentlicher Bestandteil der Zellalterung sind die sogenannten Telomere. Das sind Endstücke unserer Chromosomen. Jedes unserer Chromosomen hat Telomere. Diese sind sozusagen Puffersubstanz aus immer wieder derselben Information und die dienen dazu, das Genom, das Erbgut zu schützen. Bei jeder Zellteilung werden diese Telomere verkürzt. Und wenn die Telomere eine kritische Länge unterschreiten, dann wird die Zelle seneszent. Das heißt, sie überlebt zwar noch, aber sie ist funktionslos. Und das ist einer der wesentlichen Mechanismen, wie man altert.
Die Verkürzung der Telomere und die damit verbundene Alterung unserer Zellen im Laufe des Lebens ist zwar naturgegeben, nicht aber das Tempo, mit dem dieser Prozess des Alterns abläuft. Ein bestimmtes Enzym, die Telomerase, ist nämlich in der Lage, dieser Verkürzung der Telomere entgegenzuwirken und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Und zwar dann, wenn ein Mensch seine Ausdauer trainiert. Christian Werner hat dies in einer Studie nachweisen können, die jetzt mit dem Winterstein-Preis der Deutschen Herzstiftung ausgezeichnet wurde. Der Kardiologe unterteilte seine gut 120 Probanden im Alter zwischen 30 und 60 Jahren und allesamt ohne Vorerkrankung in 4 Gruppen. Die Kontrollgruppe trieb, wie auch zuvor, überhaupt keinen Sport und die 3 anderen Gruppen, ebenfalls zuvor sportlich nicht aktiv, wurden behutsam an unterschiedliche Bewegungsformen herangeführt.
Die Ausdauertrainingsgruppe setzte sich zusammen aus dem kontinuierlichen Joggen, 3x45 Minuten pro Woche bei 60% der Herzfrequenzreserve unter Pulsuhrkontrolle. Dann haben wir die Intervalltrainingsgruppe, auch 3x45 Minuten pro Woche. Das sind also 4 Minuten langsam laufen bei 40-50% der Herzfrequenzreserve. Dann 4 Minuten ganz schnell laufen, so schnell sie können. Dann 4 Minuten wieder langsam, 4 Minuten schnell und so weiter, dass man so 4er Blöcke hat für insgesamt auch 45 Minuten. Also so ein hochintensives Intervalltraining war das.
Die 4. Probandengruppe, die Kraftsportler, absolvierte ein Zirkeltraining an 8 verschiedenen Geräten, an denen sie sämtliche Muskelgruppen trainierten, jeweils 2 Sätze mit 20 Wiederholungen. Nach 6 Monaten und insgesamt 75 Trainingseinheiten überprüfte Christian Werner die Telomerase-Aktivität seiner Probanden.
Das aerobe Ausdauertraining, also das Joggen und das Intervalltraining, waren ziemlich gleich auf mit einer Verdopplung der Telomerase-Aktivität. Beim Krafttraining hat man diesen Effekt gar nicht gesehen.
Das Telomerase-Signal war bei den Kraftsportlern ähnlich schwach wie bei den Probanden der Kontrollgruppe, die überhaupt keinen Sport trieben. Vordergründig frustrierend, aber der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Herzstiftung, der Kardiologe Professor Thomas Meinertz vom Klinikum Stephansplatz in Hamburg, sieht darin einen weiteren Grund, warum mehr Ausdauersport und weniger Krafttraining wichtig ist.
Was schon ein bisschen auch unseren Empfehlungen entspricht, dass wir den Menschen überhaupt, aber auch besonders den Herzkranken empfehlen, Ausdauersport zu machen mit submaximaler Belastung. Kontinuierlich oder im Intervall, das ist egal, was der Einzelne lieber macht. Und dass wir Kraftsport zwar nicht völlig vermeiden, das hat andere positive Effekte, aber eben in diesem Fall interessanterweise keinen Einfluss auf die Telomerase-Aktivität.
Wohl aber auf bestimmte Eiweißverbindungen, die innerhalb der Zellen positiven Einfluss haben. Denn die Forschergruppe um Christian Werner hatte nicht nur das Reparaturenzym Telomerase im Blick, sondern auch Substanzen, welche die kringelförmigen Enden der Telomere schützen.
Und damit diese Kringel, die die Telomere schützen, stabil bleiben, braucht man verschiedene Proteine, damit sie physikalisch zusammenhalten. Und diese Proteine sind eben auch wichtig für die Zellalterung. Die haben wir auch untersucht und im Gegensatz zu der Telomerase, die nur durch Ausdauertraining aktiviert wurde, sehen wir bei den anderen Proteinen, die Telomere stabilisieren, auch einen Einfluss von Krafttraining.
Der Level dieser Proteine in den Blutzellen war bei allen Trainingsgruppen deutlich erhöht, um das 2- bis 3-fache. Die Deutsche Herzstiftung hält an ihrer Empfehlung fest. Die Menschen sollten zu 70% die Ausdauer trainieren und ihre sportlichen Aktivitäten durch Krafttraining ergänzen. Und dieser Rat gilt nicht nur für gesunde Menschen. Unter gewissenhafter Anleitung profitieren auch Herz-Kreislauf-Kranke von einem gezielt dosierten Ausdauertraining, das Rücksicht nimmt auf das individuelle Ausmaß der Vorerkrankung.
Man muss davon ausgehen, dass das bei Herzkranken ganz genauso ist. Es ist dieser biologische Grundmechanismus der Telomerase und des Alterns der Zellen, der ist natürlich bei jedem Menschen, krank oder gesund, herzkrank oder nicht. Man kann auch nicht sagen, die Herzkranken haben schon so viel an Beeinflussung, dass man das nicht beeinflussen kann. Wir haben eben gesehen, dass man Herzkranke durchaus ganz gut trainieren kann und dass sich das günstig auswirkt in vielerlei Beziehungen und auch auf die Lebenserwartung. Und da passt es eben auch.
Soweit Lutz Reit.
Who's that boy in front of me? Your skin so black, my skin so white. You seem to smile, but I can tell the scars protected from the light. A childhood that's been washed away by a game called kill or die. My toys were dolls, yours guns and knives, and I'm the one who cries. Soldiers came, took everything. They took your family. While I was playing in the fields, was swimming in the seas. Your eyes saw things I never knew that they even exist. By the day I finished.
Dass Altern nicht nur ein körperlich-zellulärer und genetisch bedingter Prozess ist, dafür gibt es zunehmend Hinweise. Jetzt haben Wissenschaftler aus Nürnberg herausgefunden, dass schon in frühester Kindheit die Grundlagen dafür gelegt werden, wie ein Mensch mit Stress und Belastungen umgeht. Und je besser ihm das gelingt, desto größer sind seine Chancen, gesund alt zu werden. Die Einzelheiten dazu verrät Ihnen jetzt Daniela Remus.
Lärm, Stress und ein hohes Tempo, ob im Alltag oder im Beruf, immer mehr Menschen leiden darunter und werden psychisch krank. Burnout heißt dieses Phänomen, von dem hierzulande immer mehr Menschen ergriffen werden, wenn ihnen alles zu viel wird.
Burnout ist keine Krankheit im medizinischen Sinn. Burnout ist eher eine Beschreibung eines Prozesses, das ein mangelndes Selbstwerterleben am Arbeitsplatz zu einem Erschöpfungssyndrom führt. Und dieses Erschöpfungssyndrom äußert sich jetzt klinisch entweder als Depression, häufig aber auch als Schlafstörung, häufig auch in Form von körperlichen Beschwerden, zum Beispiel chronischen Schmerzsyndromen und häufig auch in Suchtverhalten.
Sagt Wolfgang Söllner, Professor für Psychologie und Psychosomatik an der privaten Paracelsus-Universitätsklinik in Nürnberg. Immer häufiger kommen Menschen zu ihm, weil sie vollkommen erschöpft sind. Neben den externen Ursachen dafür, zum Beispiel Stress, eine hohe Arbeitsbelastung, gesundheitliche Sorgen oder zu wenig Erholung, führen auch interne Faktoren zu einem solchen Krankheitsbild.
Wir haben gemerkt, dass die Patienten, die zu uns übermittelt worden sind, verminderte Kompetenzen haben, Stress zu verarbeiten und häufig daran scheitern, Bedürfnisse nach Selbstwerterleben am Arbeitsplatz auch wirklich zu erfüllen.
Die Arbeitsumstände sind für diese Menschen also übermäßig wichtig. Es fällt ihnen schwer, andere Beziehungen oder Interessen zu pflegen. Deshalb haben sie Probleme, sich abzugrenzen, sich bei Konflikten zurückzuziehen oder zu Hause zu entspannen. Wolfgang Söllner und sein Team wollten herausfinden, woran das liegt.
Nachdem wir wissen, dass die Gestaltung von Beziehungen im Erwachsenenleben sehr stark von den Erlebnissen und Erfahrungen mit Beziehungen in der Kindheit zusammenhänge, haben wir hier überlegt, das Bindungsverhalten genauer zu untersuchen.
Und bei dieser Untersuchung konnten sie feststellen, dass sichere und stabile Bindungen in der frühesten Kindheit ausschlaggebend dafür sind, wie jemand später im Leben mit Stress und unguten Situationen umgehen kann. Die psychische Gesundheit eines Menschen hängt also entscheidend von diesen frühen Erfahrungen ab.
Es ist generell für die seelische Gesundheit ganz entscheidend, wie gut es gelingt, in längerfristig sicheren und haltenden Beziehungen zu leben. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen hier große Probleme haben, von Bindungsunsicherheit, von negativen Bindungserfahrungen, Bindungsunsicherheit in der Kindheit. Und andersherum wissen wir, dass Menschen, die zum Beispiel an chronischen körperlichen Krankheiten leiden, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronische Schmerzkrankheiten, wenn die einen sicheren Bindungsstil haben und sichere Beziehungen haben, dass die dann mehr Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld erhalten und das Outcome der körperlichen Erkrankung besser ist als bei den Patienten, die unsicher gebunden sind.
Psychische Krankheiten schmälern die Lebensqualität und auch die Lebenserwartung. Denn sie führen häufig dazu, dass auch körperliche Erkrankungen längst nicht so erfolgreich zu therapieren sind wie bei psychisch gesunden Menschen. Denn der soziale und emotionale Zustand einer Person beeinflusst ihre Immunabwehr, ihre körperlichen Heilungsprozesse. Abgesehen davon, dass psychische Krankheiten wie Burnout oder Depressionen auch dazu führen können, dass körperliche Symptome verspätet wahrgenommen oder Medikamente nicht korrekt eingesetzt werden. Besonders wichtig sind diese Erkenntnisse für die Behandlung älterer und alter Menschen. Denn dafür, wie jemand altert, ist die psychische Gesundheit enorm wichtig, sagt auch der Gerontopsychiater Holger Jahn vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Es ist natürlich relativ klar, dass Altern dann besser gelingt, wenn man nicht psychisch krank ist und dass es auch also Abhängigkeiten gibt. Zum einen somatische Erkrankungen gehen ganz häufig mit Depressionen einher. Und Patienten, die unter einer kognitiven Einschränkung, einer demenziellen Erkrankung zum Beispiel leiden oder die im Alter Depressionen entwickeln, haben in der Regel auch ein höheres Risiko, somatische Erkrankungen mit höherer Komplikationsrate zu entwickeln.
Immer mehr Menschen werden wegen psychischer Störungen wie dem Erschöpfungssyndrom Burnout krankgeschrieben. Nicht wenige schaffen nie mehr den Weg zurück in die Arbeitswelt. Und das ist eine durchaus schlechte Prognose für ihre Lebensqualität und ihre Lebenserwartung. Psychisch Kranke sterben, statistisch betrachtet, einige Jahre früher als psychisch Gesunde.
Was wir wissen, ist, dass Depressionen und Demenzen die beiden Erkrankungen sind, die aus dem neurologisch-psychiatrischen Bereich die meisten Lebensjahre beeinträchtigen in Europa. Und was ich aus meiner eigenen klinischen Praxis weiß, ist, dass das ganz massive Auswirkungen auf den Alterungsprozess hat, weil in der Regel andere Erkrankungen schlechter behandelt werden können und dann eher dazu führen, dass es zu Einschränkungen, funktionellen bleibenden Behinderungen auch kommt.
Da das menschliche Gehirn aber bis ins hohe Alter lernfähig ist, haben die Nürnberger Forscher jetzt eine neue Therapie entwickelt, die die frühkindlichen Bindungsdefizite bei der Burnout- und Depressionsbehandlung besser berücksichtigt. Erste Ergebnisse stimmen sie optimistisch.
Soweit Daniela Remus.
Look out the old man, counting the old days, counting, counting, counting. What would we all do if no old man already had gone through? Look out the nice girls, trying to be good and better.
Fest steht, Menschen altern unterschiedlich. Der eine bemerkte schon im Studium das erste graue Haar, der andere wirkt noch als Rentner jugendlich sportlich. Das liegt nicht immer an der Lebensweise. Wenn zum Beispiel unsere Ahnen ungesund gelebt haben, können wir die dadurch entstandenen genetischen Veränderungen in einer Generation nicht wettmachen. Professor Ralf-Joachim Schulz ist Chefarzt der Klinik für Geriatrie am St. Marien-Hospital in Köln und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Ich habe ihn gefragt, auch wenn wir noch wenig wissen, greift beim Prozess des Alterns eine Mischung aus den vererbten Genen und Umwelteinflüssen?
Letztendlich ist es so, dass das natürlich ein Zusammenspiel schon nachgewiesen gibt zwischen Genetik und Umwelteinflüssen. Hier haben wir erkannt in den letzten Jahren, dass die Genetik ungefähr einen Bereich von 20-30% des Alterns entscheidend mit beeinflusst und 70% hängt ungefähr von den Life Science, also den Umwelteinflüssen und den Faktoren bezüglich Ernährung, Erziehung, Aktivitäten, Sport und so weiter ab.
Das heißt, wenn wir uns viel bewegen und gesund ernähren, haben wir eine Chance, den Prozess des Alterns ein bisschen in die Länge zu ziehen?
Das ist mittlerweile nachgewiesen. Und wir können eigentlich auch sagen, dass die Nachkriegsgeneration, die sich ausgewogener und gut ernähren konnte, deren Arbeitsumwelt soweit auch Rücksicht genommen hat auf Verschleißerscheinungen und körperlich sehr belastende Tätigkeiten, die eben im Rahmen des Arbeitsschutzes jetzt neu geregelt wurden und möglichst auch versucht wurde zu verhindern, dass diese Menschen tatsächlich deutlich älter werden. Und da reden wir nicht über ein, zwei Jahre, sondern wir reden hier bereits jetzt in dieser Generation um ein durchschnittliches Altern von mindestens 10 Jahren.
Es gibt ja einen Unterschied inzwischen auch offenbar zwischen dem statistischen Alter, also dem, was in der Geburtsurkunde steht, und dem biologischen einer einzelnen Person. Wie kann man da mit den sogenannten Biomarkerverfahren das biologische Alter jetzt besser bestimmen?
Es gibt nicht den Marker, der für das Altern verantwortlich gemacht wird, sondern die Marker, die wir momentan zur Verfügung haben, sind überwiegend bezogen auf die Organe und die Alterungsprozesse in den einzelnen Organen, die dann ein sehr facettenreiches und individuelles Altern dann eben verursachen. Also zum Beispiel gibt es ein Protein, das nennt sich Albumin, im Blut messbar. Dieser Biomarker, wenn der zum Beispiel deutlich erniedrigt ist, geht man davon aus, dass das Mortalitätsrisiko, also das Sterberisiko, deutlich erhöht ist. Und diese Menschen, die zum Beispiel dieses Albumin, diese Spiegel sehr niedrig haben, sind zum Beispiel gefährdet, eine Immunschwäche zu bekommen und auch Krankheiten wie Lungenentzündung eben nicht mehr so gut abwettern zu können und daran dann eben auch früher sterben, was eben insgesamt auch die Lebenserwartung dann verringert. Aber entscheidend ist, und das ist ein ganz spannender Trend, dass es Biomarker gibt, wo nachgewiesen werden kann, dass zum Beispiel adipöse Mütter auch adipöse Kinder praktisch erzeugen und großziehen.
Das heißt nochmal vereinfacht gesagt, im Laufe des Lebens öffnen sich sogenannte Genfenster, in denen dann die Genanlagen verändert werden, und ist diese Veränderung einmal einprogrammiert, wird sie an die nächste Generation weitergereicht.
Genau richtig ausgedrückt. Es ist aber so, dass die Grundlagenforschung eben vielfältig ist. Das sind nicht nur die Altersmediziner per se, sondern das sind eben Genetiker, Biologen, und die alle müssen zusammen zu einem Forschungsnetzwerk zusammengeführt werden, die in dem fächerübergreifenden Kanon dann der Altersmedizin diese Ergebnisse dann traduieren und auch dort dann in neuen klinischen Studien dann eben untersuchen. Und da sind wir ja gerade in den Anfängen.
Schauen wir einmal zurück in die Praxis. Neue Technologien in der Medizin bieten Chancen für bessere und effizientere Versorgung. Als früher Ziel ist ja oft auch der Erhalt der Selbstständigkeit älterer Menschen. Besteht die Hoffnung zu Recht, dass die Medizin altersbedingte Krankheiten als Ganzes bekämpfen kann, indem sie die Basisprozesse des Alterns behandelt?
Das ist eigentlich der zentrale Ansatz. Die Selbstständigkeit ist das hohe Ziel, das wir erhalten wollen. Wir werden in den letzten begleitenden Therapien im Rahmen des Gesamtlebensprozesses natürlich keine Heilung mehr eines Herzens im Sinne eines Jungbrunnens erzielen können. Aber wir können eben gerade in der Geriatrie diese verschiedenen Erkrankungen so weit eigenständig behandeln, dass wir eben die Funktionalität und die Selbstständigkeit dieser Menschen erhalten. Und die Hoffnung, dass wir hier weiter erfolgreich sind, ist begründet. Also wir erkennen eben durch die gute Versorgung die Erfolgsergebnisse auch in der Altersmedizin, dass die Menschen deutlich länger halbwegs auch selbstständig zu Hause zurechtkommen können und damit eben auch nicht so lange pflegebedürftig sind. Wir erkennen das daran, dass die Aufenthaltsdauer in den Pflegeheimen dramatisch abgenommen hat.
Neben der körperlichen Gesundheit und der Ernährung, die haben wir schon erwähnt, geht es ja auch um kognitive Fähigkeiten. Ja. Können wir dem Alter hier ein Schnippchen schlagen? Wir haben einen Beitrag zuvor gehört, dass unter anderem auch ausgewogene sportliche Aktivität dazu beitragen könnte. Oder wie es schon die alten Römer schrieben, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, gilt diese Faustformel?
Ja, wir sind auch hier in Köln gerade im Rahmen eines EU-Projektes dabei, mit der Deutschen Sporthochschule zu untersuchen, welche Aktivitätsmuster am besten geeignet sind, um diese kognitiven Fähigkeiten so lange wie möglich zu erhalten. Erste Erkenntnisse über Tanzen oder ähnliche leichte körperliche Aktivitäten, die aber auch ein hohes Maß an Koordination zum Beispiel im Rahmen eines Hirntrainings verlangen, scheinen hierfür gut geeignet zu sein. Es zeichnet sich auch ab, dass wir bezüglich der kognitiven Fähigkeiten einen eher Ausdauersport haben. Und es zeichnet sich auch ab, dass wir am besten gesund kognitiv altern, in dem Sinne, dass wir einen gleichmäßigen Tagesablauf mit einer Leistungsanspruchnahme bezüglich Koordination, aber auch emotionale Einbindung eben benötigen. Das Kaffeekränzchen zusammen mit einer kleinen Tanzstunde scheint zum Beispiel eine effektive, lebensqualitätserhaltende und auch kognitive fähigkeitserhaltende Möglichkeit zu sein.
Das war Professor Ralf-Joachim Schulz, Chefarzt der Klinik für Geriatrie am St. Marien-Hospital in Köln und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Und soweit unser Schwerpunkt zum Altern. Die Musik in der Sendung kommt heute von Sinje Norland. Die CD mit dem Titel To the Other Side erschien bei Norland Music.
Came here for good times, don't wanna leave on bad ones. But everything I do seems to be never good enough for you. Came here on good terms, don't wanna leave on bad ones. But everything I see.
2001 war es soweit. Wissenschaftler hatten das Genom des Menschen entschlüsselt. Seither weiß man viel mehr über den Menschen. Aber wo kommt er her? Ist er wirklich nur mit den Menschenaffen verwandt? Und wie haben unsere Vorfahren gelebt? Die Molekularbiologie nutzt dazu die neuen Möglichkeiten für die Entschlüsselung der Genome von Säugetieren. Wissenschaftler aus den USA und Deutschland haben nun eine Lücke in der Abstammungslinie des Menschen geschlossen, wobei ein Baumgleiter die entscheidende Rolle spielt. Annette Eversberg.
Der Mensch hat Vergangenheit, eine Vergangenheit, in der es einmal ein Leben auf den Bäumen gab. Denn dort, in den Wipfeln des Regenwaldes in Südostasien, lebt noch heute ein ungewöhnliches Tier, der Kolugo. Auch Baumgleiter genannt. Lilia Doronina, Doktorandin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Lange hat man geglaubt, er sei eine Art Vogel, weil er wie ein Vogel fliegen kann. Aber er hat keine Flügel, sondern bewegt sich mit Hilfe einer Membran. Sie umspannt Vorder- und Hinterpfoten. Damit kann der Kolugo von Baum zu Baum gleiten. Deshalb ist er auf Wälder angewiesen, um von Baum zu Baum springen zu können. Jump from
one tree to another. Deshalb nennt man ihn auch den Riesengleiter, weil er im Flug eine Spannweite von mehr als einem Meter erreichen kann. Der nachtaktive Kolugo ernährt sich ausschließlich vegetarisch, von Knospen, Blüten und Blättern. Die Wissenschaft tat sich lange schwer, das Säugetier, das am Boden völlig unbeholfen ist, im Stammbaum der Säugetiere richtig einzuordnen, geschweige denn eine lückenlose Verwandtschaftsbeziehung zu uns Menschen herzustellen. Und trotzdem gibt es sie, sagt Lilia Doronina.
Unsere Analysen haben gezeigt, der Kolugo gehört zu den direkten Geschwistern der Primaten, den Lemuren, den Affen und letztlich auch zum Menschen.
Die Wissenschaftlerin gehört zum Team von Jürgen Schmitz vom Institut für experimentelle Pathologie der Universität Münster. Gemeinsam mit seinen amerikanischen Kollegen, dem Zoologen Bill Murphy und Wesley Warren vom Genominstitut der Universität Washington, widerlegte er bisherige Theorien. Der Mensch stammt zwar vom Affen ab, aber er ist auch mit dem Baumgleiter aus dem Regenwald verwandt.
Die Primaten, die haben sich dann aufgespalten in die Halbaffen, wie man sie heute kennt, und die höheren Primaten. Und vor ungefähr 80 Millionen Jahren haben sie einen gemeinsamen Vorfahren mit dem Kolugo oder Riesengleiter. Und das ist die Gemeinsamkeit, die wir haben. Und da liegt nichts dazwischen.
Die Genauigkeit der Aussage ist erst seit 2001 möglich, als es gelang, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Inzwischen sind auch viele Genome von Säugetieren bekannt und können mit den menschlichen Erbinformationen verglichen werden. Damit hat die Erforschung der Evolutionsbiologie der Lebewesen eine neue Dimension erhalten. Obwohl er so aussieht, ist der Kollego, der auch als Pelzflatterer bezeichnet wird, nicht mit den Fledermäusen oder den Flughörnchen verwandt. Die eigentliche Verwandtschaftsbeziehung besteht zu den ranghohen Säugetieren, den Primaten. Sie kann im Erbgut nachgewiesen werden.
Viele Hypothesen, die vorher da waren, das kursiert immer noch. Die sind natürlich damit jetzt absolut ausgeschlossen und damit natürlich viele Möglichkeiten, jetzt Genomevolution der Primaten ganz neu einschätzen zu können.
Die eindeutige Verwandtschaftsbeziehung des Riesengleiters mit dem Menschen beruht auf Genen, die als springende Gene bezeichnet werden.
Die springenden Gene, da gibt es größere, die also früher entstanden sind. Und diese früheren springenden Gene, die haben wir genutzt, um Gemeinsamkeiten zwischen dem Kollego und dem Menschen zu finden, die jetzt in anderen Gruppen nicht vorhanden sind.
Springende Gene bewegen sich innerhalb des Genoms. Wo sie landen, kann zufällig sein. Aber es gibt auch solche, die bei verschiedenen Verwandten genau an derselben Stelle auftauchen.
Wenn wir jetzt einspringendes Gen im Mensch finden, das wir auch im Kollego finden, aber nirgends sonst, wissen wir, das muss er über einen gemeinsamen Vorfahren mit dem Menschen geerbt haben. Und um das statistisch zu machen, haben wir nicht nur eins, sondern wir haben 16 von diesen springenden Genen gefunden, die mit dem Menschen und allen anderen Primaten und dem Kollego gemeinsam sind und damit absolut sicher auf einen gemeinsamen Ursprung hinführen.
Der Mensch ist also verwandt mit einem Tier, das in den Bäumen lebt. Dorthin hatte sich der Vorfahre der Baumgleiter vor den Dinosauriern geflüchtet. Erst danach, so die Theorie, haben sich die Nachfahren in Baumgleiter und Primaten entwickelt. Wie die genetische Entwicklung seitdem verlaufen ist, diese Geschichte können die Evolutionsbiologen nun lückenlos nachvollziehen.
Wir werden uns Gene in den Primaten anschauen und wir haben jetzt die Möglichkeit zu sehen, wie sie vorher ausgesehen haben, wie sie sich schrittweise von einer Mutation zur nächsten bis zum Menschen entwickelt haben. Wir können also sagen, so war es und so ist es. Und das ist jetzt einzigartig, das konnte man natürlich nicht oder kann man nicht, wenn man nicht genau weiß, wie die Tiere zueinander stehen.
Über die Mutationen erkennen die Forscher, wie Krankheiten über viele Millionen Jahre entstehen konnten, weil sich die Gene ständig veränderten. Für Jürgen Schmitz von der Universität Münster und seine amerikanischen Kollegen ist das ein entscheidender Schritt.
Wir können dann beschreiben, wie im Prinzip ein Gen sich von Millionen Jahren zu Millionen Jahren verändert hat, um schließlich dann zu einer Krankheit führen zu können. Und das hat natürlich dann auch, wenn man ein bisschen weiterdenkt, dann vielleicht Möglichkeiten auch der Anwendung und der besseren Diagnose auf jeden Fall.
Aber die Geninformationen zeigen noch mehr. Sie geben ein Bild von der heutigen Verbreitung der Baumgleiter, ihre Migrationsbewegungen über Jahrmillionen und die Umweltbedingungen, die sie jeweils vorfanden. Die Genomanalysen haben aber auch gezeigt, dass es mehr Arten gibt als bisher angenommen und dass sie durch das Abholzen der Regenwälder gefährdet sind. Jürgen Schmitz setzt sich deshalb auch für den Schutz der Tiere ein.
Weil wir jetzt eine höhere Gefährdungssituation für die verschiedenen Arten sehen und damit auch mehr Möglichkeiten des Schutzes dann haben.
Auch der Baumgleiter war unser Vorfahre. Darüber informierte Annette Eversberg. In dieser Woche trafen sich internationale Lärmforscher auf der Fachtagung InterNoise in Hamburg. Mit Lärm ist es wie mit Abfall. Am besten ist, wenn man ihn gar nicht erst macht. Aber solange in unseren Städten Elektroautos und E-Lkw noch Seltenheitswert besitzen, gilt es hier erst einmal, den Lärm einzudämmen. Welche Rolle können dabei Parks, Gärten und Grünflächen spielen? Sie sind nicht nur für das Mikroklima wichtig, sondern auch beim Dezibel-Level. Ein Beitrag von Michael Kurt.
In Städten wohnen viele Menschen und in Städten fahren viele Autos. Da sind Lärmprobleme vorprogrammiert. Wer diesen entfliehen will, verschließt entweder Fenster und Türen und zieht sich ins Haus zurück, benutzt Kopfhörer oder besucht einen städtischen Park, um sich dort das Rauschen der Bäume, das Singen der Vögel anzuhören. Denn Bäume, Sträucher und Hecken haben die Gabe, den Lärm zu reduzieren. Tief im Innern einer großen Parkanlage kann es dann sogar sein, dass man die Geräusche fahrender Autos kaum noch wahrnimmt. Doch auch wenn ein riesiger Park für Besucher ein Labsal sein mag, für die übrigen Einwohner einer Stadt muss eine solche Grünfläche nicht unbedingt eine Reduzierung ihrer Lärmbelastung bedeuten. So der Lärmforscher Estasias Margaritis von der School of Architecture an der University of Sheffield.
Wir haben herausgefunden, dass Grünflächen einen großen Effekt auf die Lärmwahrnehmung haben, wenn sie gleichmäßig in der Stadt verteilt sind. Viele kleine Parks sind besser als ein großer Park. Mit vielen Parks über die Stadt verteilt, hat man eine höhere Lärmreduzierung.
Der britische Forscher fand auch heraus, dass Städte, in denen in der Regel eine Ringstraße um ein Zentrum verläuft, eine andere Lärmproblematik haben als solche, aus denen eine breite Straße als Hauptkorridor aus dem Zentrum herausführt.
Sheffield ist beispielsweise eine radiale Stadt und besitzt eine Ringstraße, während Brighton eine lineare Stadt ist mit einer großen Hauptstraße, die zum Meer und vom Meer wegführt. Messungen ergaben, Sheffield war eine ruhigere Stadt.
Allerdings wäre es zu simpel, Städte einfach anders zu konzipieren und zu glauben, damit die Lärmproblematik gelöst zu haben. Städte haben einfach auch ein unterschiedliches Verkehrsaufkommen und das entscheidet letztendlich über den Lärm in den Häuserschluchten. Wenn man mit Pflanzen und Bäumen das ganze Jahr über den Lärm reduzieren möchte, ist wichtig, dass immer grüne Vegetation gepflanzt wird. Und jede Baumart dämpft bestimmte Frequenzen, also Tonhöhen, vorrangig ab. Nadelbäume wirken eher im mittleren Frequenzbereich, Laubbäume bei hohen Frequenzen zwischen 2000 und 8000 Hertz. Auch Schallschutzhecken, deren Blätter senkrecht zur Schallquelle stehen sollten, entfalten ihre Wirksamkeit erst gegenüber hohen Tönen, da wo es quietscht und pfeift. Doch die schalldämmenden Qualitäten von Grünanlagen dürfen nicht zu hoch eingeschätzt werden. Eine tatsächlich messbare Verringerung des Schallpegels um bis zu 10 Dezibel ist nur durch einen über 50 Meter breiten Waldstreifen erreichbar. Kleinere Strauch- und Baumpflanzungen bringen zwar kaum Schallschutz, dafür wirken sie sich positiv auf das subjektive Lärmempfinden aus. Studien haben gezeigt, dass die Schallschutzwirkung von Hecken von betroffenen Anwohnern subjektiv oft besser bewertet wird als die von Lärmschutzwänden, obgleich die akustischen Messdaten das Gegenteil aussagen.
When you don't see the sound source, it's better psychologically. You don't feel that it has such a high impact on you.
Was man nicht sieht, wirkt nicht so laut und wenn man auch noch einen freien Blick auf Vegetation hat, verstärkt sich der lärmmindernde Eindruck. Alles eine Frage des Kopfes. Und wenn es keinen Platz für Grünflächen gibt, dann wollen Lärmforscher wie Massimiliano Masullo, Professor für Architektur an der Seconda Università in Neapel, zu künstlichen Hilfsmitteln greifen. Audio-Video-Installationen, die Geräusche aus der Natur simulieren. Wassergeräusche lassen dabei den Lärmeindruck von Verkehr am schnellsten verschwinden. Nicht immer sind Meeresimpressionen die passende Lösung, um vom Lärm abzulenken. Manchmal ist es besser, wenn man den Eindruck hat, dass sich entlang des Fußweges ein kleiner Bach schlängelt. Das Geräusch von klarem Quellwasser maskiert Lärm am besten und mit zusätzlichen visuellen Attributen versehen, sollte die Ablenkung perfekt gelingen. Massimiliano Masullo.
Wahrscheinlich werden wir das Geräusch eines fließenden Flusses einsetzen. Und als visuelle Komponente wird kein Video abgespielt, sondern Materialien und Formen, also Skulpturen, werden ins Stadtbild integriert, die wir mit Wasser und Flüssen assoziieren. Kombiniert mit Lichtreflexen auf den Materialien würde der Eindruck verstärkt, dass in der Nähe Wasser fließt.
Masullo glaubt, dass mit der Hilfe von Imagination und Kunst Lärm gewissermaßen überspielt werden kann. Und Wassergeräusche haben sich in Experimenten dabei als vorteilhafter erwiesen als Vogelstimmen oder rauschende Wälder. Ob mit echten oder unechten Gegenentwürfen, der Eindruck von Lärm ist subjektiv und kann daher auch manipuliert werden. Stadtplanung und Sounddesign müssen daher, so auch der Lärmforscher Estasios Margaritis, andere Maßstäbe anlegen.
What happens until now is that,
Bisher wurden in einer Lärmkarte nur die Stärken des Verkehrslärms eingetragen. Aber wenn man die Leute fragen würde, wie stark sie den Lärm wahrnehmen, könnte man Lärmkarten erstellen, die auf den Gefühlen von Menschen basieren und eine neue Grundlage für die Arbeit von Stadtplanern sein könnten.
Aber auch wenn wir dadurch ein ehrlicheres Bild von der Lärmwahrnehmung bekämen, objektive Kriterien müssen letztendlich wohl doch darüber entscheiden, in welchen Situationen wir vor Lärm geschützt werden müssen.
Soweit Michael Kurt aus Hamburg.
Notizen aus der Wissenschaft.
Forscher am Helmholtz-Zentrum und der Technischen Universität in München wollen mit einem personalisierten Verfahren Allergiker besser vor Wespenstichen schützen. Statt der bisher angewandten Hyposensibilisierung wurden die Allergenkomponenten der Gifte von insgesamt 7 verschiedenen Insektenarten analysiert. Mehrere Testmethoden ermöglichen dann, aus Blutproben exakt das Gift zu bestimmen, gegen das die Patienten allergisch reagieren. Das würde dann eine optimierte Impfung auch im Hinblick auf den Klimawandel erlauben, denn der bringt neue Wespenarten nach Deutschland, die wiederum eigene Gifte produzieren. Dazu zählt die aus dem Mittelmeerraum bekannte Feldwespe. Die Einzelheiten erschienen im Fachmagazin Allergy. Der Lkw-Verkehr in unseren Städten nimmt ständig zu. Um trotzdem die Luft sauberer zu bekommen, untersuchen Wissenschaftler der Hochschule Fulda in einem Forschungsprojekt mit 4 Praxispartnern erstmalig, ob der Einsatz von E-Lkw mit einem Gesamtgewicht bis zu 18 Tonnen für Speditionen wirtschaftlich sein könnte. Ein Einsatz von E-Lkw ist dringlich, da der Internethandel stetig wächst und mit ihm die Auslieferungen in den Innenstädten. Vor allem der Stückgutverkehr ab 30 Kilogramm nimmt zu. Immer mehr Menschen bestellen Möbel und Elektrogeräte im Netz. Die Folgen sind dramatisch. Mehr CO2- und Stickoxidemissionen, mehr Feinstaub, mehr Lärm. Weltweit stellt der Klimawandel ein Risiko für die landwirtschaftliche Produktivität dar und könnte Nahrungsmittelpreise ansteigen lassen. Eine neue Studie von Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung stellt fest, finanzielle Gewinne und Verluste fallen für Produzenten wie Konsumenten zwar je nach Region unterschiedlich aus, letztlich müssen die Konsumenten künftig mehr für den gleichen Einkaufskorb bezahlen. Die Höhe der Schäden variiert unter verschiedenen Annahmen zur Produktivität, dem CO2-Düngeeffekt oder sozioökonomischen Faktoren. Dem Handel kommt eine wichtige Rolle als Schlüsselmaßnahme zur Begrenzung der Klimaschäden zu. In den Modellen wurde noch nicht berücksichtigt, dass sich Extremwetterereignisse zusätzlich negativ auswirken können. Astronomen der Londoner Queen Mary Universität haben einen möglicherweise bewohnbaren Planeten entdeckt, der den erdnächsten Stern Proxima Centauri umkreist. Der Proxima Centauri B genannte Himmelskörper hat in etwa dieselbe Masse wie die Erde und umrunde seinen Stern in einer Entfernung, die zumindest theoretisch die Existenz flüssigen Wassers zulasse. Ob Proxima Centauri B Wasser und am Ende womöglich gar Leben beherbergen könnte, hängt davon ab, ob er eine geeignete Atmosphäre besitzt. Diese wäre unter anderem nötig, um die enormen Temperaturunterschiede auszugleichen. Sie entstehen, weil sich der Planet aufgrund seiner geringen Sternentfernung in einer gebundenen Rotation bewegt, diesem also immer dieselbe Seite zudreht. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Nature.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Jochen Meyer.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Immer wieder kommen sich Landwirtschaft und Naturschutz ins Gehege. Das ist ein bekannter Konflikt. Oftmals geht es einerseits um effiziente Flächennutzung, andererseits um den Schutz seltener und bedrohter Tierarten. Beispiel der Biber. Landwirte wollen nicht, dass ein Biber irgendwo auf ihren Feldern in einem kleinen Bach seinen Damm aufbaut, denn das könnte Hochwassergefahr für die Wiese bedeuten, eben wenn der Bach gestaut wird und sein Bett verlässt. In Baden-Württemberg versucht man, mit Hilfe eines Zoologen ein vernünftiges Bibermanagement durchzuführen. Nicole Wettmershausen.
Mein Name ist Michael Esslinger, ich bin der Ortshauptmann von Hilbe. Wir sind 20, 25 Landwirte. Wir sind direkt betroffen durch unsere Wiese, Und deswegen sind wir hier.
Das sind hier die Landwirte aus der Umgebung. Und die Landwirte haben ein Problem. Hier gibt es einen Bach, der entwässert ihre Felder. Und da wohnt eine Biberfamilie. Und diese Biber machen das, was sie eben immer so machen. Dämme bauen, Wasser stauen. Jetzt gibt es hier Konflikte. Herr Esslinger, mögen Sie Biber?
Als Landwirt brauche ich ihn nicht unbedingt. Also wenn meine Wiesen überflutet werden, dann mag ich ihn nicht. Aber er soll sein Gebiet haben und wir brauchen einfach unsere Wiesen und unsere Felder. Da hängt die Existenz davon ab. Wir sind Vollerwerbsbetrieb, hier die meisten. Und deswegen müssen wir jetzt eine denkbare Lösung finden. Also der Wasserspiegel muss abgesenkt werden.
Jetzt darf man eben nicht so einfach hier den Wasserspiegel absenken. Biber sind geschützte Tiere, da darf man nicht einfach den Damm entfernen. Und darum ist auch Rainer Allgöwer hergekommen. Er ist Zoologe und Bibermanager beim Regierungspräsidium Stuttgart. Er will sich hier die Situation mal ganz genau anschauen und hofft, dass er eine Lösung findet.
Dann laufen wir jetzt den Seegraben runter und gucken, wo die Biber denn mit drin liegen.
Also wir bewegen uns jetzt in Richtung Biber.
Ja, das ist jetzt Richtung Biber und man sieht hier halt ganz deutlich, dass es ein stehendes Wasser ist, dass da also gar nichts abfließt und das ist also die Problematik.
Herr Allgöwer, Sie notieren sich was?
Ich notiere mir jetzt die Lage des Biberdammes. Das wird im GPS-System eingemessen, dass wir dann ganz gezielt auch die Dämme in die Karte eintragen können. Das ist für die Hydrologie wichtig und dass wir auch, wenn dann Genehmigungen zur Dammmanipulation ausgesprochen werden, damit wir genau wissen, welcher Damm das ist.
Man hat auch schon manchmal, habe ich auch schon gehört, dass man da Weidezaun drüber gemacht hat, dass er nicht mehr höher baut und so weiter und so fort. Stimmt das, oder?
Also wenn, dann müssen wir einen Elektrozaun drüber machen, Drahtlitze, dass er nicht höher baut. Der Biber hat die Möglichkeit, dann entweder weiter oben oder weiter unten einen weiteren Damm einzulegen. Und wenn sie dann über jeden Damm hier eine Litze spannen, dann wird es irgendwann zu riskant, weil Wasser leitet Strom sehr gut. Gut, gehen wir weiter, erst das ganze Gewässer betrachten und dann kann man die Maßnahmen besprechen.
Das ist der Schäfer, der hat Schafe, dem gehören hier die Weiden. Ja. Der braucht im Winter auch Futter, deswegen ist es uns so ein großes Anliegen, dass uns die Wiese nicht absaufert.
Herr Glatt baut mit Ihrer Unterstützung, hoffe ich, das geht, 4 Drainageschläuche ein. Je 2 am Ufer mit unterschiedlicher Länge, in der Tiefe von 60 cm, sodass sich das Wasserniveau absenkt um 60 cm.
Das ist jetzt Ihr Vorschlag. Jetzt,
Also Sie merken schon, Herr Allgöwer, dass die Herrschaften nicht so arg zufrieden sind. Sie sind dankbar für das, was Sie jetzt mal als Aussicht stellen, aber also denen wäre eine andere Lösung, glaube ich, schon lieber. Und da können Sie sich keinen Ruck geben, oder?
Das heißt, eine andere Lösung besteht nur in dem Damm rausmachen.
Ja, und das ist keine Option für Sie.
Das ist erstmal nicht die Option. Wenn wir den Damm entfernen, dann baut der Biber den nächsten Damm wieder rein. Also das ist ein Spiel mit den Bibern. Und je heftiger wir da dran gehen, umso stärker ist die Gegenreaktion dieser Tiere. Deswegen mein Part ist einfach versuchen, das langsam anzugehen.
Wenn wir den jetzt nieder machen würden, 40, 60 cm nieder, und dann warten wir ab, baut er weiter, machen wir Drainagerohr rein, baut er nicht weiter, lassen wir so.
Das ist einfach der, dass man an der Seite jetzt, an der Flanke zum Ufer, den Damm 10 cm aufmacht. Und dann können Sie morgen oder übermorgen sehen, ob der Biber daran gearbeitet hat. Das können wir machen, das ist kein Problem.
Das scheint die richtige Strategie zu sein, den Damm ein bisschen verändern und dann gucken, ob der Biber einverstanden ist.
Also der Biber stößt uns mit der Nase auf Konflikte und Situationen hin, wo wir in unserer Landnutzung eigentlich Fehler gemacht haben die letzten Jahrzehnte. Und ich finde, das ist eine ganz gute Sache. Und wenn man sich überlegt, wie man das besser machen kann, dann haben alle gewonnen mit dem Biber. Deswegen ist es sinnvoll, wenn sich der in ganz Europa wieder etabliert.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von WR, SWR, WDR und NDR.
Nicole Wettmarshausen berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Sinje Norland. Die CD mit dem Titel To the Other Side erschien bei Norland Music. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.